Es ist Frühling, es fühlt sich zwar nicht wie Frühling an, aber es kommt wieder die Zeit des Frühlingputzes. Wer freut sich darauf? Das habe ich mir gedacht, ich auch nicht. Aber da war ein Mann, der musste wieder einmal so richtig rausputzen, ging in den Estrich und hat alles aufgeräumt. Und beim Aufräumen fand er irgendwann mal eine alte Bibel. Und weil er selber nichts viel damit anzufangen wusste, hat er sie auf Ricardo gestellt, um sie dort zu verkaufen. Sofort hat er 10 Gebote. Das ist es, genau, für die, was man nicht gemerkt. Genau. Die Bibel besteht natürlich aus mehr als nur aus den 10 Geboten. Aber die 10 Gebote bilden tatsächlich einen wesentlichen Teil. Wir sprechen ja über die Bünde Gottes und der Mosebund ist ein wichtiger Bund, ist eine Art und Weise, wie Gott versuchte, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und ich habe mich so richtig gefreut, als wir für diese Predigtserie einen Titel suchten, sagte ich, wir sagen dem einfach bündig. Ich weiß, wir hatten schon viele bündige Predigtserien, aber jetzt endlich heißt mal eine so. Finde ich wunderschön. Aber was heißt bündig? Bündig, ich habe das im Duden nachgeschaut und der Duden sagt, bündig heißt kurz und bestimmt. Also kurz wird die Predigt nicht, dauert 30 Minuten, wie immer. Aber ich hoffe, sie wird überzeugend und schlüssig. Und aus dem Bauwesen ist bündig eigentlich auf gleicher Ebene liegend. Ich bin im Moment ein Haus am Umbauen und ich muss mir immer wieder Mühe geben, dass Dinge eben bündig sind. Sonst ist es am Schluss eben nicht so ein bündiges Haus. Aber unser Begriff bündig hat eigentlich recht wenig zu tun mit dem Bund, den Gott mit uns schließen will. Gott will seine Beziehung mit Menschen über Bünde definieren, aber Bünde, so wirklich verlässliche Beziehungen, sind in unserer Gesellschaft eigentlich ein Fremdwort. Der einzige Ort, wo wir noch von einem Bund reden, ist beim Ehebund. Aber wie der Ehebund bei uns im Gesetz verankert ist, ist es eigentlich eher ein Ehevertrag und hat eigentlich gar nichts mehr mit einem Bund zu tun. Weil einen Bund kannst du nicht auflösen. Und bei uns per Gesetz kann man die Ehe, das geht in der Schweiz. Aber ein Bund ist etwas Ewiges. Ein Bund in der Bibel wird immer mit Blutsverschreibung gemacht. Ist auch beim Ehebund übrigens so. Das ist eine ewige Beziehung, die du nicht einfach trennen kannst. Dann ist es eben ein Bund. Und Gott will, das ist schon krass, Gott will seine Beziehung zu uns auf eine ewige Distanz definieren. Auf eine lebenslängliche, wie man beim Ehebund eben sagt, bis der Tod uns scheidet. Und Gott will seine Beziehung zu uns auf Bundesbasis definieren. Und wir finden im Alten Testament viele Bündnisse. Und das war eigentlich dazu mal ein Gang und Gäbe, dass große Könige, Vasallenkönige mit ihren Untertanen Bündnisse eingingen. Und Gott nimmt eigentlich ein Konzept, das zu damaliger Zeit bekannt war und wendet das auf sein Volk an. Deborah hat das letzte Woche wunderschön erklärt, dass der Abraham-Bund wie den Rahmen bildet für die Heilsgeschichte. Der Abraham-Bund, dass Gott einen Mann erwählt und sagt, aus dir und deinen Nachkommen, anhand von dir und deinen Nachkommen will ich zeigen, was es heißt, in einer Beziehung mit mir zu leben, unter Gottes Segen zu stehen. Und in diesen Abrahamsbund gliedert sich dann der Mosebund ein, der eigentlich Ausführungsbestimmungen enthält für den Abrahamsbund und auch der Davidsbund, der sogar noch ein bisschen weiterreichender ist, sage ich mal, als der Mosebund. Und auch der Bund, in dem wir mit Gott stehen, der neue Bund, gliedert sich in diesen Abrahamsbund ein. Obschon wir nicht physische Nachkommen von Abraham sind, sind wir doch geistliche Nachkommen von Abraham. Weil Abraham wurde vor Gott anerkannt durch seinen Glauben und dasselbe gilt für uns. Durch Glauben gehören wir zu dieser Nachkommenschaft von Abraham. Genau so. Jetzt der Mosebund. Ich möchte noch kurz ausholen, bevor wir in diesen neuen Bund reingehen. Der Mosebund wird oft so verschrien als sehr gesetzlich und als etwas kompliziert. Und ganz ehrlich, wenn ich das dritte Buch Mose lese, irgendwann bin ich so, hä? Geht's euch auch so? Irgendwie ist es zu viele Vorschriften, aber es sind nur 613 Gebote. Das dritte Buch Mose enthält ungefähr 24.000 Worte. Die Bauverordnung von Spiez ist fast gleich umfangreich. Nur so, um zu sagen, unser Leben ist wesentlich komplizierter als ist wesentlich komplizierter als die Bibel. Also wesentlich, dass die Gesetze, die wir haben, irgendwie, ja, das ist unglaublich, ist viel weitläufiger und komplizierter als die 613 Gebote, die das Volk Israel ursprünglich mal erhielt. Aber sie waren so herausfordernd, dass sie es nicht geschafft haben, sich daran zu halten. Und Mose am Schluss seines Lebens versammelte das ganze Volk und erklärte ihnen, was die Auswirkungen sind, wenn sie Gott gehorchen oder wenn sie es nicht tun, wenn sie nach Gott fragen oder wenn sie nicht nach ihm fragen. Und in 5. Mose 28 finden wir eine Liste von Flüchen und Segen, von Segnungen und Flüchen. Also wenn sie sich im Segen verhalten, wenn sie sich so verhalten, wie Gott das sagt, nach ihm fragen, werden sie diese Segnungen erleben, dass sie überall gesegnet sind, fruchtbar sind, dass viel fruchtbar ist, viele Pflanzen, dass mehr als genug Brot und Getreide vorhanden ist und so weiter. Und das höchste aller Güter damals war eigentlich, dass Gott sagte, ihr dürft in diesem verheißenen Land, wo Milch und Honig im Überfluss fließt, dort dürft ihr leben. Auf der anderen Seite, wenn sie nicht nach Gott fragen, sich nicht an das halten, an die Bedingungen dieses Bundes, dann wird sie der Fluch treffen. Und der Fluch heißt eben Unfruchtbarkeit, unfruchtbares Vieh, knappes Brot und Getreide, von Feinden besiegt und bekämpft. Und am Schluss als Ultimatum das Exil. Ein Vertriebenwerden aus diesem Land, das Gott ihnen geschenkt hat. Und spannend ist, dass das hat dann Josua übrigens nochmals wiederholt, alles vorgelesen, dem ganzen Volk. Und spannend ist, dass schon in der Wüstenwanderung hat das Volk 10-mal sich gegen Gott aufgelehnt. Also schon in der Wüstenwanderung, bevor Mose überhaupt mit den Gesetztafeln kam, haben sie schon das erste Mal versagt. Und das wiederholte sich dann immer wieder. Bei den Richtern in der Richterzeit ging es nicht besser. Wir finden dort 7 Zyklen der Auflehnung gegen Gott. Und dann geht es ihnen schlecht, weil sie unter den Fluch kommen. Dann sagen sie, ja, Gott, erbarme dich über uns, uns geht es so schlecht. Dann schickt Gott einen Richter, einen Retter und befreit sie. Und dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Und es wurde nicht besser. Unter den Königen, ihr seht, im Nordreich finden wir 10 schlechte Könige. 10 Könige, die nicht nach Gott fragten. Im Südreich ist es ein bisschen besser. 8 von 20 waren gute Könige, die nach Gott gefragt haben. Aber das Problem war, es war wie eine zunehmende Entfernung von Gott. Wie immer mehr sich entscheiden, nicht mehr mit Gott, nicht mehr mit diesem Gesetz zu leben. Und durch das kam das ganze Volk immer mehr unter diesen Fluch. Bis zum Schluss, der König Josia war der letzte gottesfürchtige König. Und der König, der beeindruckt mich. Der hat wirklich aufgeräumt. All diesen Götzenkult, all dieses nicht nach Gott fragen hat er aus dem Land ausgemistet, hat den Tempelbetrieb wieder aufgenommen, hat das Passafest gefeiert. Eindrücklicher und leidenschaftlicher, als dies König David getan hat. Und trotzdem sagt Gott in 2. Könige 23, trotzdem war der Herr weiterhin voller Zorn über Juda, denn Manasse hatte ihn über die Maßen herausgefordert. Dann kamen 3 schlechte Könige und am Schluss heißt es, Kapitel 24, Vers 20, der Herr war voller Zorn über die Bewohner von Jerusalem und Juda und so verstieß er sie aus seiner Nähe. Das Volk hat den Bund, das Gott mit ihnen geschlossen hat, gebrochen. Nebuzaradan, der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache von König Nebukadnezar von Babylon, kam, hat im Tempel alles zerstört. Das Gold genommen, hat den Tempel angezündet und die Stadtmauern eingerissen, ganz Jerusalem komplett zerstört. Weil das Volk nicht schaffte, sich an das zu halten, was Gott eigentlich wollte. Nicht nach Gott gefragt haben, dass die Sünde hat sich wie aufgetürmt und am Schluss, das war 586 vor Christus, wurde Jerusalem komplett zerstört. Und es ist heute das Prinzip von Sünde und Konsequenz der Sünde ist heute noch ähnlich. Ja, Jesus hat uns vergeben, Jesus hat für uns bezahlt, aber dass Sünde Konsequenzen trägt, ist immer noch dasselbe. Ich kann mir schon gönnen, mit 170 jetzt nach Bern zu fahren, aber dann erwischt es mich mehrmals. So, genau, da kannst du buchen. Und das muss ich zahlen. Das geht, also, es ist einfach so. Also 170 kannst du, glaube ich, gar nicht zahlen, dann musst du nicht zu Fuß gehen. Aber das hat einfach Konsequenzen, ist heute noch genau dasselbe. Ja, Jesus vergibt uns, aber Sünde hat Konsequenzen. Das musste das Volk hier sehr brutal erleben. Was ich stark finde, in dem Moment, als sie aus Jerusalem vertrieben wurde, meine, Nebukadnezar hat das ganze Volk, bis auf die allerärmste Bevölkerung, hat er mitgenommen und nach Babylon deportiert. Als alles am Boden war, Jerusalem zerstört, der Tempel kaputt, der ganze Stolz dieses Volkes war am Boden. In dem Moment nimmt Gott einen Propheten, den Hesekiel, der selber in der Verbannung war, und prophezeit Folgendes. Hesekiel 36, ab Vers 25. Dann gieße ich reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein. Stellt euch mal schon nur diese Aussage. Das Volk fühlte sich wahrscheinlich, diejenigen, die noch ein bisschen etwas von einem Gewissen hatten, fühlten sich sehr schuldig. Jetzt war alles kaputt, alles war verloren. Und dann sagt Gott, ich werde reines Wasser über euch gießen und euch reinigen. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben und auch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch mit meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Also wenn ich die Propheten lese, dann freue ich mich immer auf die positiven Seiten. Kennt ihr das so? Lest du Jeremia, denkst du, ah, Pütis Müti, du. Hört das irgendwann mal auf, nur Gerichtsbotschaft. Und irgendwann mal kommen dann die schönen Versen, die sagen, ja, endlich. Aber meistens lese ich das komplett kontextlos. So, endlich mal ein paar schöne Verse, so. Also für mich jeweils ermutigend. Aber wenn wir das in den Kontext setzen, das ist datiert, was Hesekiel hier gesagt hat. Das wurde kurze Zeit, nachdem Jerusalem zerstört wurde, hat Gott das durch den Propheten Jeremia gesagt. Und das finde ich unglaublich berührend. Als alles am Boden war, als das Ultimatum des Fluches dieses Volk traf, als sie weit weg von ihrer Heimat waren, die Hoffnung komplett verloren, in diesem Moment spricht Gott, es kommt der Moment, da werde ich euch reinwaschen. Ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde meinen Geist in euch geben. Gott hätte das auch 200 Jahre vorher sagen können oder 200 Jahre später. Aber nein, er sagt es am Tiefpunkt dieses Volkes. In dem Moment, als der Bund gebrochen ist und der Fluch sie mit aller Wucht getroffen hat, sagt Gott, es kommt der Tag. Da werde ich euch reinwaschen. Es ging zwar noch 600 Jahre, bis Jesus kam. Oder 85 bis in die 20 nach Christus sind ungefähr 600 Jahre. Es ging noch einen Moment. Aber die Verheißung war schon da. Und ich glaube, es ist eine wichtige Botschaft. Ich hatte es in der Vorbereitung, wurde mir das wie wichtig. Ich glaube, es ist eine wichtige Botschaft für einige von uns. Die wenigsten von uns haben so auswegslose Situationen, wie das Volk Israel, die Judäer dort in Babylon erlebt haben. Aber wir alle kennen Situationen, die hoffnungslos erscheinen, wo wir wirklich, wirklich herausgefordert sind und wir nicht wissen, wie wir das lösen sollen. Und vielleicht geht es noch 20 Minuten, bis es gelöst ist, vielleicht auch noch 1, 2, 3 Wochen, vielleicht noch 1, 2 Jahre, vielleicht 10 Jahre, vielleicht 20 Jahre. Aber wir müssen nicht hoffnungslos leben. Gottes Verheißung ist jetzt und heute da für dich. Ich glaube, wir müssen keine Sekunde ohne Verheißung leben. In dem Moment, als alles kaputt war, kam Gott mit diesem prophetischen Wort, das erst 600 Jahre später erfüllt wurde. Aber er wollte, dass sein Volk mit Hoffnung lebt. Das heißt nicht, dass jedes prophetische Wort 600 Jahre braucht für die Erfüllung. Zum Glück nicht. Denn 50 Jahre später kam der Haggai und sagte, so, jetzt ist die Zeit, den Tempel aufzubauen. Und innerhalb von wenigen Wochen wurde der Tempel wieder begonnen. Also sofort. Also es gibt auch prophetische Worte, die passieren sofort. Nicht, dass ihr jetzt Angst habt, dass ihr da ewig warten müsst. Aber ich glaube, Gott will heute Hoffnung schenken. Wir haben Situationen, die herausfordernd sind, aber wir müssen nicht hoffnungslos leben. Ich hatte den Eindruck, dass da jemand ist mit einem erwachsenen Kind, das einfach nicht nach Gott fragen will.
Und Gott sagt, doch, warte nur, es kommt, die Verheißung ist da. Oder jemand, der unglaublich herausgefordert ist mit einem Kind, das in der Schule nicht mitkommt. Und Gott sagt, erinnere dich an die Berufung dieses Kindes. Erinnere dich an den Namen, den du diesem Kind gegeben hast. Oder Menschen, die finanziell herausgefordert sind, Gott sagt, halte dich einfach an meine Prinzipien und der Rest kommt schon. Es gibt in der Bibel unzählige Verheißungen, die wir nehmen können. Ich glaube, für jede Situation hat Gott eine Verheißung, damit wir nicht in Sorge leben müssen, sondern in Zuversicht. Genau. Gut, das ist der Exkurs gewesen, aber ich glaube, wichtig. Was sagt Hesekiel über diesen neuen Bund? Hesekiel sagt, das sind beeindruckende Aussagen, er sagt, ihr werdet rein sein. Was für eine krasse Aussage in dieser Situation rein. Ihr werdet rein sein. Ihr werdet ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen. Das starrsinnige Herz, das nicht nach Gott fragt, wird ausgetauscht mit einem Herz, das Gott suchen will. Und das ist unsere Realität. Ich meine, der Hesekiel erklärt eigentlich, was Jesus 600 Jahre später dem Nikodemus erzählt. Und sagt, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Das ist eigentlich Hesekiel. Und er erklärt das ihm. Da muss ein neuer Geist in dich reinkommen. Der sagt, ein neuer Geist, das ist ja unglaublich. Bei Adam ist der Mensch geistlich gestorben. Und jetzt sagt Hesekiel, es kommt der Tag, da wird Gottes Geist in Menschen Wohnung nehmen. Für uns alle Realität. Und manchmal verstehen wir nicht, was das eigentlich für eine Dimension ist. Vom steinernen Herz zum fleischenden Herz. Wie dann 2. Korinther 5, 17 steht, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Und es wäre ja nett, wenn Gott durch Hesekiel gesprochen hätte, aber dann nimmt noch einen zweiten Propheten, den Jeremia. Jeremia war nicht in Babylon, sondern der war in Jerusalem, blieb dort bei der armen Bevölkerung, weil er wahrscheinlich selber arm war, der arme Prophet. Er hat wirklich das Herzleben gehabt, der Jeremia. Er hat wirklich das Herzleben gehabt. Jedenfalls war mehrmals im Gefängnis und so. Jedenfalls spricht Gott durch Jeremia und der hat dann Briefe geschrieben und die nach Babylon geschickt und sagt diesen Leuten dort, es wird der Tag kommen. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und dem Volk Juda schließen werde. Und alle, die jetzt denken, ja, da gehöre ich ja nicht dazu, das ist falsch. Alle, die an Jesus glauben, gehören zu dieser Nachkommenschaft von Abraham. Also wir gehören da dazu. Und das heißt da einen neuen Bund. In der lateinischen Übersetzung der Bibel, in der Vulgata, also das lateinische Wort für Bund ist Testamentum. Und die Vulgata, die lateinische Übersetzung der Bibel, schreibt dort im Jeremia, dass ein Nuovo Testamentum kommen wird. Und deshalb heißt unser Neues Testament, wegen dieser Bibelstelle. Und dann ist logisch, dass das Alte alt heißt so. Das macht dann schon Sinn. Aber es wird ein neuer Bund kommen. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben. Deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde, das ist unglaublich, ihr Denken mit meinem Gesetz erfüllen. Und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und ich werde ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. John Thompson schrieb zu dieser Bibelstelle, der kurze Abschnitt ist einer der wichtigsten im Buch Jeremia. Er stellt in der Tat eine der tiefsten Einsichten im gesamten Alten Testament dar. Oder der Walter Kaiser meinte sogar, das Herzstück der alttestamentlichen Theologie und der Botschaft des Jeremia war seine Lehre über den neuen Bund in Jeremia 31. Und das in dem Moment, als alles am Boden war. Wieso sagt das Gott nicht zu David? Berechtigte Frage, nicht? Wieso sagt er das nicht schon zu Abraham? Nein, er sagt es in dem Moment, als das Volk die komplette Auswirkung des Fluches erleben muss. Sagt Gott, es kommt ein neuer Bund. Amen. Es kommt ein neuer Bund. Er sagt, es ist ein neuer Bund mit Juda und Israel. Das Gesetz wird im Herz und im Denken verankert. Das ist das, was Deborah letzten Sonntag gesagt hat. Es ist nicht mehr, ich muss was tun, sondern ich will, weil ich ein Kind des Königs bin. Ich muss mich nicht mehr beweisen, weil Gott hat sich ja schon bewiesen. Er hat mich schon gerechtfertigt. Ich muss mich nicht mehr beweisen, sondern ich kann Gott dienen aus ganzem Herzen. Ihr werdet ihr Gott sein, sie werden mein Volk sein. Das sind schon sehr tiefgründige Aussagen. Ihr sollt ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Er wird die Sünden vergeben und vergessen. Es kam an den Punkt, dass das Volk die Auswirkungen des Fluches erlebte. Schon früh, schon beim Sinai haben sie den Bund gebrochen und dann immer wieder, bis das volle Ausmaß des Fluches dieses Volk traf. Und eigentlich ist nicht das Gesetz das Problem. Es ist nicht Gottes Seite, nicht Gott hat den Bund gebrochen, sondern das Volk. Es ist nicht das Gesetz, das falsch ist. Paulus sagt, das Gesetz ist gut, aber die Sünde ist das Problem. Und noch heute, das Prinzip ist immer noch genau gleich. Wenn das Gesetz nicht eingehalten wird, wird der Fluch treffen. Nur der Unterschied ist, dass Jesus den Fluch getragen hat. Da ist kein Fluch mehr. Nein, das ist krass. Es gibt keinen Fluch mehr. Weil es heißt im Galater 3, doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Das ist ein signifikanter Unterschied zwischen altem und neuem Bund. Die Hattie Laumanns, muss ich noch zitieren, die sagt, das Volk hat den Bund am Sinai gebrochen. Nicht Gott hat ihn gebrochen, sondern das Volk. Doch Gott tut, was in Verträgen zwischen menschlichen Herren und Vasallen unmöglich war. Dieser Herr schließt einen neuen Bund. Jesus kam nicht, um das Alte abzuschaffen. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen. Niemand, kein Mensch hat es je geschafft, dieses Gesetz zu erfüllen. Deshalb kam immer der Fluch. Unweigerlich. Und jetzt kommt Jesus, erfüllt das ganze Gesetz für uns, damit wir in Freiheit leben können. Deshalb kommt Jesus beim Abendmahl, weil das Passafest war ein Moment, wo sich das Volk erinnert hat, an den Auszug aus Ägypten, sich erinnert hat an diesen Bund, den Mose geschlossen hat. Und an diesem Passafest nimmt Jesus den Becher mit Wein und sagt, das ist der neue Bund. Das ist der neue Bund. Er bezieht sich auf Jeremia 31 und sagt, jetzt kommt die Dimension, wo nicht mehr ich muss das Gesetz erfüllen ist, sondern das Gesetz ist erfüllt und ist in mein Herz geschrieben. Wie es im Epheser heißt, Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen. Es ist nicht mehr ich muss, sondern ich bin so von Gott begeistert, ich kann nicht anders. Ich weiß, es ist nicht immer so. Aber, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber die Grundlage dazu ist geschaffen. Weil, die konnten nicht anders als versagen. Und wir sind auf einen Stand gestellt, wo wir überwinden können. Amen. Deshalb überwinde ich weit durch den, der mich geliebt hat, Christus Jesus. Und was dieser Bund ermöglicht, ist Gemeinschaft mit Gott. In Jeremia 31, 34 heißt dann, dass sie Gott kennen werden. Und dieses Wort für kennen, das hier verwendet ist, ist ein Wort, das eine Dimension von Intimität ausdrückt, die unsere Vorstellungskraft übertrifft. Es ist eine engste Verbundenheit. Und diese Verbundenheit ist mit diesem Bund möglich. Dass wir Gott tatsächlich kennen. Dass wir in einer engen, persönlichen Beziehung mit Gott leben können. Und es ist eine Bundesbeziehung. Es ist nicht etwas, das wir mal wählen und dann wieder sagen, oh, jetzt passt es mir nicht, jetzt lasse ich es mal sein. Ah ja, jetzt könnte ich wieder mal. Nein, es ist eine Bundesbeziehung, das auf dem Blut von Jesus basiert. Es ist etwas, das nicht vergänglich ist, sondern eine ewige Perspektive hat. Wir sind auf ewig mit Jesus verbunden. Kannst du mal kurz nach vorne kommen? Man nennt das den römischen Handschlag. Ich weiß nicht, ob die Römer das gemacht haben. Man nennt das den römischen Handschlag. Und was mich berührt, es heißt, er ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Oder selbst wenn ich es mal nicht im Griff habe. Gott hält mich immer noch. Und dann hoffentlich halte ich mich wieder. Aber selbst wenn ich mal versage, er hält mich immer noch. Und das ist das Bild vom Bund, den Gott mit uns schließt. Er hält uns sowieso. Wenn wir mal in diesen Bund eintreten, er hält uns sowieso. Das heißt nicht, dass ich mich verhalte, wie ich will und mache, was ich da will und sowieso, sondern weil ich diese Verbindung habe, kann ich nicht anders, als diesem König zu dienen. Merci. Paulus beschreibt das so, Römer 8, 38. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Es gibt nichts, das uns von Gott trennen könnte, wenn wir in einer Bundesbeziehung mit ihm stehen. Und ich weiß nicht, ich glaube, heute Morgen schauen Leute im Livestream zu oder sind hier, die sich noch nie bewusst dafür entschieden haben. Dann möchte ich dir diese Entscheidung heute empfehlen, zu sagen, ja, ich will mit diesem Jesus verbunden sein. Ich will diese ewige Perspektive, ich will mit Gott in Verbindung kommen. Dann habe ich ein einfaches Gebet mitgebracht, dass du beten kannst und damit ausdrücken kannst, ja, ich will mich mit Gott in Verbindung setzen. Kannst du mit mir zusammen beten und sagen, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die das jetzt gebetet haben. Und danke hast du die Grundlage geschaffen, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Ich bitte, dass du jede Person, die das jetzt gebetet hast, erleben lässt, was es heißt, von Neuem geboren zu werden. Dass dein Geist Wohnung nimmt. Dass das Gesetz auf das Herz geschrieben wird und in den Verstand. Dass grundlegend etwas verändert wird durch deine Kraft. Amen. Heute Morgen predigt ein Pastor und Kollege von mir diese Predigt in Gstaad. In Gstaad und 2.7 haben sie jeweils dieselbe Predigt wie wir, oder meistens. Und hat mich gefragt, darf ich dein Skript haben? Ich habe gesagt, ja, es ist gut, habe ich ihm das geschickt. Und dann kurz darauf schreibt er mir man kann keine Sprachmemos schreiben, aber er hat ein Sprachmemo aufgenommen, nur 2 Minuten, und sagt, ja, ich stehe da an der Bushaltestelle und mir ist noch so ein Gedanke gekommen. Und dieser Gedanke hat mich die ganze Woche nicht mehr losgelassen. Er hat gesagt, weißt du, Gott hat von Anfang an versucht, mit Menschen in Kontakt zu treten, schon bei Adam. Er hat gesagt, Adam, hier ist die, mit Adam war er zutiefst verbunden mit Eva. Dann haben die zwei das gebrochen. Sie konnten die Bedingungen nicht halten. Dann kam Abraham, dann kam Mose, dann kam das Volk und immer wieder wurde die Bedingung gebrochen. Menschen schafften es nicht, in der Gegenwart Gottes zu sein. Dementsprechend zu handeln, dass sie in Gottes Gegenwart leben könnten. Und dann sagt er in dieser kurzen Sprachmemo, weißt du, Joel, kann es nicht sein, dass Gott sich gesagt hat, komm, dann machen wir den Bund unter uns. Gott wurde Mensch und hat mit sich selber einen Bund geschlossen und damit uns alle mit einbezogen. Weil er als Mensch mit sich selber einen Bund geschlossen hat. Und der Bund ist verlässlich. Den kann niemand mehr brechen. Der ist unzerbrechbar, weil Gott mit sich selber stellvertretend für uns einen Bund geschlossen hat. Und was wir jetzt machen können, ist dort dabei zu sein und zu sagen, danke Jesus. Und ein Bund hat mit Hingabe zu tun. Ein Bund hat damit zu tun, dass ich nicht einfach mitschwimmen und denke, ah ja schön, so hat Jesus das für mich gemacht, sondern es hat damit zu tun, dass ich mich ganz diesem Jesus verschreibe. Er hat alles für uns gegeben, wieso sollten wir nicht alles für ihn geben? Danke Jesus, dass du stellvertretend für uns diesen Bund geschlossen hast. Danke, sind wir auf ewig mit dir verbunden. Bitte brenne heute Morgen etwas in unsere Herzen, wo wir verstehen zutiefst, dass wir nichts vor dir beweisen müssen, dass du das schon lange getan hast. Aber wecke in uns eine Leidenschaft. Das heißt, dein Gesetz wird auf unser Herz geschrieben und in unseren Verstand, dass wir nicht anders können, als dir zu dienen und dich zu verherrlichen.